Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen, 2023. Und ein neues Jahr, wir haben es gerade gehört, kann etwas sein, was belastet, was wie so ein Berg vor einem steht. Es kann aber auch eine neue Chance sein, eine Chance zu einem Neuanfang. Das ist wie wenn ich, kann mich noch erinnern, früher in der Schule gab es ja mal so Arbeiten, die waren vielleicht nicht so gut, hätte man sich gewünscht zu sagen, ich kann nochmal anfangen. Und so kann das neue Jahr ein neuer Anfang sein. Und so haben wir heute auch einen Predigtext, der uns vorgeschlagen ist, wo es auch einen Neuanfang gibt. Ich predige nicht über die Jahreslosung, wie vielleicht manche erwartet hat. Die Jahreslosung kommt immer zur Konfirmation. Darum heute der vorgeschlagene Text. Das ist der erste öffentliche Auftritt von Jesus. Wir haben ja nach den Geburtsgeschichten, Weihnachten, die Weisen, nur eine einzige Geschichte dazwischen sozusagen, die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Und dann beginnt sozusagen die öffentliche Wirksamkeit von Jesus mit dem, was wir hier lesen in Lukas 4, 16 bis 21. Das spielt in Nazareth, wo Jesus aufgewachsen war. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Amen. Ich gehe heute an dem Text einfach lang. Wir können jeweils die Verse, erster Teil, zweiter Teil, dann auch hier am Beamer sehen. Schauen wir auf Vers 16. Da sehen wir, Jesus ging nach Nazareth in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit. Es gibt ja schlechte Gewohnheiten, nicht? Da hat sich mancher vielleicht vorgenommen, neues Jahr, schlechte Gewohnheiten loswerden. Aber es gibt auch gute Gewohnheiten. Und eine gute Gewohnheit ist es, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. So auch Jesus. Können wir also von ihm lernen. Übrigens gibt es ja auch dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Das ist manchmal bei Evangelischen weniger bekannt oder so im Bewusstsein. Nicht? Manchmal höre ich so, dass Leute sagen, die Katholiken, die müssen ja in den Gottesdienst gehen, die Evangelischen nicht. Wirklich? Also das Gebot gilt auch für Evangelische meines Wissens. Natürlich nicht im Sinne einer kirchlichen Vorschrift, aber im Sinne, dass Gott sich das wünscht, dass wir ihm regelmäßig die Ehre geben im Gottesdienst. Übrigens auch eine Chance für einen Neuanfang im neuen Jahr. Warum nicht sagen, ich will regelmäßig dabei sein? Oder warum nicht vom Internetgottesdienst wieder in den Präsenzgottesdienst umsteigen? Herzliche Einladung. Ja, heißt es, er wollte lesen, Vers 16. Das war damals in der Synagoge üblich. Jeder Religionsmündige durfte die Schrift lesen und auslegen. Und das ist interessant, wenn wir uns das anschauen. Dieser jüdische Synagogengottesdienst ist das Vorbild auch für den christlichen Gottesdienst. Der christliche Gottesdienst ist eine Weiterentwicklung des jüdischen Synagogengottesdienstes. Und die Elemente, die es da gab, Lesungen, Gebete, Auslegungen, ist genau das, was wir auch heute in unserem Gottesdienst haben. Und nun ist interessant, dass im jüdischen Synagogengottesdienst schon ganz normal war, dass die Gemeinde sozusagen beteiligt war, dass viele sich einbringen konnten. Manchmal sagen Leute ja früher, nicht in der guten alten Zeit, da hat der Pfarrer noch alles alleine gemacht am Abendmahlstisch, heute turnen da so viele Leute rum. Da sage ich, das ist eigentlich das Ursprüngliche, dass viele mitmachen im Gottesdienst. Insofern ist das also nichts Neumodisches, sondern das andere war eher so ein Zwischenstadium, wo die Pfarrer mehr gemacht haben. Biblisch ist es eigentlich zu sagen, viele machen mit. Ja, es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, Vers 17. Man kann sich das so vorstellen, dass das Buch als eine Textrolle ihm gereicht wurde. Es gab ja noch nicht diese Bücher so zum Blättern, sondern eine Textrolle, wo man dann den Text lesen konnte. Jesaja war die zweite Lesung nach der Tora-Lesung, also 5 Bücher Mose wurden zuerst gelesen und dann als zweite Lesung eine prophetische Lesung. Wir wissen nicht, ob eine bestimmte Stelle vorgegeben war, aber so heißt es hier, tat auf das Buch und fand eben diese eine Stelle. Vers 18 dann. Da sehen wir, dass Jesus sagt, liest, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das heißt, der Geist Gottes und Jesus, die gehören zusammen. Manchmal wird das gegeneinander ausgespielt, dass Leute sagen, ja, also der Geist hat mir gezeigt, das und da ist das vielleicht was ganz anderes als das, was Jesus gesagt hat. Nein, sagt die Bibel, der Geist ist auf Jesus. Der Geist dient Jesus. Jesus wirkt durch den Geist. Der Geist verherrlicht Jesus. Das hat Jesus auch, als er den Geist angekündigt hat im Johannesevangelium, immer wieder deutlich gemacht. Der Geist erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Man könnte sagen, der Geist ist wie ein Scheinwerfer auf Jesus hin. So wie in diesem Jahr, ja, in diesem Winter etwas weniger, aber berühmte Gebäude angestrahlt werden, so strahlt der Geist sozusagen Jesus an. Nun erfahren wir ganz am Anfang vom Wirken von Jesus in Vers 18, wozu ist Jesus eigentlich gekommen? Wir lesen hier, er bezieht das ja auf sich, darum können wir das auch jetzt schon auf Jesus beziehen. Er hat mich gesalbt, zu verkündigen, dass er vergeben den Armen, er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und ihn zu schlagen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also wir lesen die Verben, verkündigen, predigen und nochmal verkündigen. Darum geht es also bei Jesus. Natürlich hat Jesus auch Wunder getan, Menschen geheilt, geholfen, Wegweisungen gegeben, wie man sich verhalten soll. Das Entscheidende aber ist immer die Verkündigung. Und das können wir mitnehmen, auch für unsere Gemeinde, für die Kirche, auch für das neue Jahr, dass wir sagen, das Wort Gottes, das soll im Mittelpunkt stehen. Darum sind wir sehr bewusst auch eine reformierte Kirchengemeinde, denn im reformierten Zweig der Reformation ist das nochmal ganz besonders deutlich, bei Luther natürlich auch, aber bei Reformierten noch deutlicher, dass das Wort Gottes der Mittelpunkt des Gottesdienstes und der Gemeinde ist. Natürlich ist es gut, dass wir auch Menschen helfen, Diakonie. Natürlich ist es gut, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben. Natürlich ist es gut, dass es Veranstaltungen gibt, jeglicher Art. Aber entscheidend ist immer das Wort Gottes. Und das soll alles durchziehen, auch in unserer Gemeinde. Dass wir eben auch, wenn wir uns treffen, zu irgendeiner Sache, was auch immer, dass wir sagen, wir hören am Anfang ein Wort Gottes. Das ist uns wichtig. Und das kann ja vielleicht auch ein persönlicher Neuanfang sein, dass wir uns überlegen, wie möchte ich im neuen Jahr das Wort Gottes hören? Ich möchte Sie und dich mal direkt fragen, wie ist das mit dem Bibellesen? Möchtest du dir überlegen, regelmäßig in der Bibel zu lesen? Oder vielleicht auch mal ein neues System ausprobieren bei Bibellesen. Ich habe das manchmal auch gewechselt, dass ich gesagt habe, manchmal lese ich weniger und dann intensiv, dann mal mehr und flächiger sozusagen. Manchmal ist das gut, etwas Neues zu überlegen, aber immer wieder neu zu sagen, ja, ich will regelmäßig auf Gottes Wort hören. Das tut uns gut, am Anfang des neuen Jahres mit dieser Perspektive in das Jahr hineinzugehen. Was verkündigt Jesus? Wir lesen hier, er verkündigt das Evangelium. Das Evangelium heißt wörtlich eine gute Botschaft. Natürlich müssen wir auch Kritisches sagen, steht auch in der Bibel. Und wir dürfen auch das Gericht Gottes nicht verschweigen, ganz eindeutig. Aber dass wir immer fragen, was ist die gute Nachricht dabei? Der Herr will immer Gutes für uns, auch mit Dingen, die unbequem sind, wo wir vielleicht erst denken, will ich gar nicht hören. Auch das sagt er, um uns etwas Gutes zu tun. Es ist immer heilsam, nach seinen Geboten zu leben. Und es ist gut, dass wir jetzt auch bewusst sind, dass Gott richtet, eben weil wir umso dankbarer sein können, dass Jesus dieses Gericht für uns getragen hat. Also, alles eine gute Nachricht, das Evangelium. an wen richtet sich das Evangelium? Wir hören von Armen, Gefangenen und Blinden. Da kann man fragen, wie ist das zu verstehen? Sind es jetzt hier menschlich, wörtlich, arme, Gefangene, Blinde, also die im Gefängnis sitzen, die nicht sehen können, die kein Geld haben? Oder kann man das geistlich verstehen? Arm im Sinne von abhängig von Gott, gefangen im Sinne von gefangen durch falsche Gewohnheiten, gefangen durch Sünde, blind für Gott. Wir finden im Neuen Testament beides. Interessanterweise verteilt es sich auch sehr schön auf zwei Evangelien, nämlich in den Seligpreisungen lesen wir bei Lukas heißt die Bergpredigt Feldrede, da sagt Jesus, selig seid ihr Armen. Und im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, da sagt Jesus, selig seid ihr geistlich Armen. Wir sehen daran, dieses wörtliche Verständnis und das übertragene geistliche Verständnis hat beides seinen Raum, gehört also zusammen. Übrigens dieses griechische Wort, was hier für frei sein sollen, übersetzt wird, Vers 18, kann sowohl Freilassung von Gefangenen als auch Vergebung von Sünden bedeuten. Beides gehört zusammen. Und wir sehen das ja auch in der Praxis, dass beides durchaus zusammenkommen kann. Natürlich ist es gut und wichtig, dass wir Menschen helfen, ganz konkret helfen, Diakonie haben. Aber dass das nicht nur dabei bleibt, äußerlich was für Leute zu tun, das können andere auch, sondern dass wir immer wieder ihnen auch etwas erzählen von Jesus, von der inneren Freiheit. Ich kann mich noch erinnern, in der alten Gemeinde, da hatten wir mal einen Besuch im Gefängnis. Haben wir einen Gottesdienst gefeiert und mit den Gefangenen geredet. Und ich fand das ganz faszinierend, auch Gefangenen, die ja nun äußerlich gefangen sind, von der Freiheit in Jesus zu erzählen. Man kann ja mal fragen, wer ist eigentlich freier? Der äußerlich gefangen ist, aber innerlich im Herzen frei ist durch Jesus? Oder der äußerlich frei ist, aber innerlich gefangen ist durch alles Mögliche? Beides gehört zusammen. Oder manchmal ändert sich auch äußerlich etwas, da wo Jesus geistlich wirkt. Dass sich auch im Leben konkret äußerlich etwas verändert. Wir lernen ja, dass das Thema Armut ganz viel mit Bildung zu tun hat, dass wir Bildung fördern. Und ich habe mal eine schöne Geschichte gehört aus einer Arbeitergemeinde im Ruhrgebiet. Da gab es einen Aufbruch in der Jugendarbeit. Jugendliche kamen zum Glauben, gewöhnten sich an, die Bibel zu lesen. Und was passierte? Die wurden auf einmal besser in der Schule, weil sie gewohnt waren, Texte zu lesen und auszulegen. Das hat ihnen geholfen. Und so hatten sie auch gleichzeitig durch das, was Gott geistlich getan hat, eine bessere Perspektive, auch äußerlich für ihr Leben gegen die Armut. Und auf jeden Fall haben wir die Hoffnung, es kommt der Tag, wo Gott eine neue Welt schaffen wird und wo es eben keine Arme, Gefangene und Blinde mehr geben wird, keine Zerschlagenen. Und so wird ganz am Anfang der Predigt von Jesus deutlich, ja, es geht Jesus immer auch um diese Perspektive, die Ewigkeitsperspektive. Denn das, was Jesus hier sagt, das kann zwar in dieser Welt zeichenhaft schon passieren, aber es wird nie vollkommen passieren. Dass es keine Armen mehr geben wird, wünschen wir uns. Aber Jesus selbst hat mal gesagt, Arme werdet ihr immer haben. Und es wäre sicher auch jetzt nicht der richtige Weg zu sagen, wir schaffen die Gefängnisse ab, nur weil Jesus gesagt hat, die Gefangenen sollen frei sein. Natürlich kann sich heute auch schon etwas verändern, aber eben zeichenhaft. Jesus verkündigt kein politisches Programm. Aber natürlich hat das, was er sagt, Auswirkungen bis in die Politik hinein. Da, wo Christen sein Wort ernst nehmen. Die Kirche ist darum keine politische Partei. Und sie soll auch nicht nur das weitergeben, was eine politische Partei sagt. Aber sie vertritt die Werte der Bibel, hoffentlich. Und es ist gut, wenn Gott christliche Politiker beruft, um diese Werte umzusetzen. Wir können diesen Text aber auch ganz persönlich lesen und fragen, wo bin ich vielleicht gerade geistlich arm? Wo ist mein geistiges Leben im Augenblick schwach? Wo bin ich gefangen in etwas, wovon ich nicht loskomme? Wo sehe ich vielleicht etwas gar nicht, bin sozusagen blind oder zerschlagen, traurig, niedergeschlagen? Vielleicht eben gerade diese Unsicherheit in Bezug auf das neue Jahr. Vielleicht gibt es jemanden, der denkt, ja, im neuen Jahr passiert das und das und das wird ganz schwer für mich. Viele machen sich auch Gedanken über die Zukunft dieser Welt. Wie geht es weiter in der Ukraine? Wie geht es weiter mit der Energie, mit den Preisen? Wenn es Ihnen oder dir so geht, möchte Jesus dir Mut machen, dass du ihm vertraust. Er kann frei machen, frei von Angst, frei von Sorge, frei von Schuld, frei von dem, was auch im vergangenen Jahr schiefgelaufen ist. Vielleicht sind wir auch äußerlich betroffen. Ja, wir leben immer noch in einem sehr reichen Land, aber Inflation, Energiepreise machen es manchem doch schwer. Auch da können wir es neu einüben, zu vertrauen. Und es ist wichtig, dass wir auch als Christen uns gegenseitig unterstützen, für Menschen da sind, die in einer Notlage sind. Aber auch hier wieder die Perspektive, auch ganz persönlich. Alle Krisen, alle persönlichen Krisen, was auch immer es ist nicht das Letzte. Wenn wir an Jesus glauben, gehören wir dazu, wenn er seine neue Welt schafft. Und dann wird alles gut, dann wird alles, was er versprochen hat, Wirklichkeit. Wir haben es gelesen in der Lesung, dass Gott dem Josua große Zusagen gemacht hat, dass er ihm durch ihn dem Volk das neue Land schenken wird. Und so sagt Jesus auch, ich schenke euch ein neues Land ohne Schmerzen, ohne Probleme. Und das ist die Perspektive, auch die Perspektive, wenn wir mit Unsicherheit in das neue Jahr gehen. Schauen wir weiter, Vers 19, da lesen wir vom Gnadenjahr. Das ist etwas, wo Jesus anknüpft an 3. Mose 25, wo es heißt, dass in Israel alle 50 Jahre die Sklaven freigelassen werden sollen. Auch hier wieder, ja, diese Befreiung, äußerlich, aber eben auch geistlich. Und das wird bei Jesus Wirklichkeit. Wir sehen daran wieder, dass Jesus anknüpft an das Alte Testament, dass das ganze Alte Testament, also nicht nur Jesaja, sondern auch Mose, sozusagen eine Prophetie auf Jesus hin ist, was er tut. Vers 20 setzt er sich. Das heißt, die Lesung ist beendet, jetzt beginnt die Auslegung. Auch dazu war jeder religionsmündige Jude berechtigt, sofern der Synagogenvorsteher das erlaubte. Ein Vorbild auch für uns. Auslegung eben nicht nur durch besondere Leute, sondern durch die Gemeinde. Viele haben das Wort Gottes weitergegeben. Und das wird auch, oder sieht im Augenblick aus jedenfalls, dass es auch für unsere Gemeinde ganz praktisch werden wird. Wir haben ja schon mal gelegentlich informiert, dass es irgendwann so kommen wird, da wir in der Region verbunden sind mit anderen Gemeinden, wenn irgendwo einer der Pfarrkollegen geht, aus welchen Gründen auch immer, dann andere Arbeit noch mitmachen müssen. Das heißt konkret, dass ich zum Beispiel nicht mehr jeden Sonntag hier sein kann. Und wir haben im Presbyterium darüber gesprochen und gesagt, wir wollen nicht Gottesdienste ausfallen lassen, sondern wir wollen dann versuchen, verstärkt auch noch andere Leute zu finden, die auch hier predigen. Wie damals im Synagogengottesdienst. Aller Augen sahen auf ihn in der Synagoge. Also da geht es nicht nur um das wörtliche Angucken, sondern damit wird auch ausgedrückt eine Haltung. Ja, sie sehen auf ihn, sie erwarten etwas von ihm. Und das ist auch eine Frage für uns. Was erwarten wir? Mit welcher Haltung gehen wir in einen Gottesdienst? Hören wir Gottes Wort? Erwarten wir, dass Jesus uns anspricht? Darum beten wir zum Beispiel auch mit den Presbytern, die im Gottesdienst dabei sind, und mit dem Prediger immer vor dem Gottesdienst, weil wir von Gott etwas erwarten wollen, dass er wirkt. Schließlich Vers 21, er fing an zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Es ist erfüllt. Was für ein Anspruch von Jesus. Jesaja redet von dem angekündigten Retter, von dem Messias. Und Jesus sagt, es ist erfüllt. Damit setzt er von Anfang an den Anspruch, ja, ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin der Messias. Ich bin der versprochene Retter von Gott. Gottes Wort erfüllt sich an ihm und durch ihn. Was für ein Anspruch. Wer ist Jesus für uns? Vieles oder eigentlich alles im Glauben entscheidet sich daran, wer Jesus ist. Als ich mich meiner alten Gemeinde als vorstellte, im Vorstellungsgespräch, ist schon etliche Jahre her, da wurde ich gefragt, wer ist Jesus für Sie? Fand ich eine gute Frage. Weil daran entscheidet sich alles. Ist Jesus wirklich der versprochene Retter? Ist er wirklich Gottes Sohn? Oder nur in Anführungszeichen ein vorbildlicher Mensch, von dem wir das eine oder andere lernen können oder viel lernen können, aber eben nur ein Mensch. Und hier haben wir tatsächlich einen Unterschied. Ein Unterschied als Christen zum Beispiel zu Juden. Da haben wir viele Verbindungen auch zu Juden, aber die warten noch auf den Messias. Ein Unterschied zum Islam, wo Jesus nur ein Prophet ist. Und auch ein Unterschied zu einer Theologie, wo manchmal Jesus auch nur noch ein Vorbild für ein bestimmtes politisches Handeln ist. Das neue Jahr, ein neuer Anfang. Es kann ein neuer Anfang mit Jesus sein. Dass wir sagen, das, was Jesus hier sagt, dem wollen wir ganz neu vertrauen. Ganz neu vertrauen, dass er als der Sohn Gottes wirklich immer helfen kann, immer begleiten kann, immer führen kann, egal was kommt. Auch wenn wir menschlich vielleicht sagen, geht gar nicht. Aber er kann es, weil er der Sohn Gottes, weil er der Messias ist, weil er der ist, auf den das Volk Israel gewartet hat. Und so können auch wir gespannt sein, was er tun wird im neuen Jahr. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr mit ihm. Amen. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns das geben kannst, was uns niemand sonst geben kann. Danke, dass du uns wirklich frei machen kannst. Danke, dass wir dir wirklich vertrauen dürfen. Schenk, dass wir das im neuen Jahr ganz neu erleben und dass dieses neue Jahr ein Jahr mit dir wird. Amen.